Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen, ich bin Katja Weber. Jugendarbeit mit Beate Zschäpe. Wie hätte die aussehen müssen oder aussehen können? Das ist eine sehr hypothetische Frage, ist klar, aber eine durchaus interessante. Kann Jugend, kann Bildungsarbeit das überhaupt leisten, also die Hinwendung zu rechtsextremen Einstellungen verhindern?
Thomas G. arbeitete als Sozialarbeiter in den 1990er Jahren mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Jugendclub Winsala in Jena. Die drei Jugendlichen wenden sich in dieser Zeit extrem rechten Ideologien und Gruppen zu. Wie also Menschen für alternative Denkweisen und Weltbilder überhaupt erreichbar sind, ist aus Sicht der Bildungsarbeit durchaus mit einigen Fragezeichen verbunden. Insbesondere SozialpädagogInnen kritisieren eine Art Feuerwehrfunktion, die ihre Profession übernehmen soll.
Die Sozialpädagogik als Feuerwehr, die hinzugezogen wird, wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen schon tief drinstecken, in extremen Positionen, in gewaltsamen, autoritären Denkmustern. Das kann's nicht sein. Ich kann euch jetzt schon sagen, Überraschung, dass Heike Radwan, die Erziehungswissenschaftlerin, die Rechtsextremismusforscherin, dass die in ihrem Vortrag nicht das Geheimrezept auspacken wird für gelingende politische Bildungsarbeit, ist ja jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, aber sie kann uns einen Überblick geben über die Ideen, über die Theorien und Konzepte dazu. Auch über Konzepte, die schon mal krachend gescheitert sind. Sie hat ihren Vortrag am 15. Januar 2025 gehalten, und zwar im Rahmen der Reihe Rechtsextremismus – Erforschen und Entgegentreten an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Dort hat sie die Professur inne für Rechtsextremismusforschung mit Schwerpunkt politische und kulturelle Bildung. Ihr Vortrag heißt Erklärungsansätze für das Entstehen extrem rechter Orientierungen, Antworten und Begrenzung der politischen Bildungsarbeit. Zu Beginn ihres Vortrages nimmt sie uns mit, und zwar in den Jugendtreff Winzerclub in Jena-Winzerla, Anfang der 90er Jahre.
Ich starte mit einem Intro. Thomas G. arbeitete als Sozialarbeiter in den 1990er Jahren mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Jugendclub Winzerla in Jena. Die drei Jugendlichen wenden sich in dieser Zeit extrem rechten Ideologien und Gruppen zu. Ab 1998 leben sie im sogenannten Untergrund. Sie sind als Kerntrio des rechtsterroristischen Netzwerkes Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, für 10 Morde an 9 migrantischen Unternehmern und einer Polizistin verantwortlich. Nach der Selbstenttarnung, ich spreche hier von Selbstenttarnung, weil ja leider weder der Verfassungsschutz noch die Medien noch die Zivilgesellschaft und auch nicht die soziale Arbeit darauf hinweisen konnten, dass es sich hier um eine rechtsextreme Mordserie gehandelt hat. Also nach der Selbstenttarnung des NSU in 2011 gibt der Sozialarbeiter Thomas G. dem Berliner Tagesspiegel ein Interview über seine sozialpädagogische Arbeit mit Beate Zschäpe in den 90er Jahren. In seiner Erinnerung beschreibt er Zschäpe am Beginn dieses Interviews als nettes Mädchen, das nicht an Politik, aber an den Jungs der Szene interessiert gewesen sei. Im weiteren Verlauf des Interviews erzählt er dann über ein Gespräch, das er mit drei jungen Frauen im Club über deren Berufswünsche geführt habe. Zschäpe habe hier unmittelbar, also ohne länger nachzudenken, auf seine Frage nach dem Berufswunsch geantwortet: Erstmal müssen die Ausländer weg. Der Sozialarbeiter habe damals nicht interviewt, er bereut das aus heutiger Sicht. Jetzt kann man fragen, wie lässt sich eigentlich erklären, dass der Interviewte an seiner Einschätzung des unpolitischen Mädchens Zschäpe im Verlauf des Interviews und auch bis heute festhält, obwohl in der von ihm geschilderten Gesprächssituation über die Berufswahl deutlich wird, dass Zschäpe sich nicht nur rassistisch äußert, sondern die Unmittelbarkeit der Äußerung von ihr vermuten lässt, dass es sich hierbei bereits um eine verfestigte Einstellung, also eine Orientierung handelt. Man kann also fragen, welches Wissen, welche Beobachtungshaltung und welche professionsethische Haltung benötigen PädagogInnen, um Hinwendungsprozesse in rechte Szenen wahrzunehmen und als solche zu analysieren. Welche Rolle spielt hierbei die Kategorie Geschlecht? Was motiviert Jugendliche, aber auch ältere Menschen, sich für einen Prozess der Hinwendung in rechte Szenen zu entscheiden und einzusteigen? Mir geht es heute darum, nach Erklärungstheorien zu fragen, die in der Erziehungswissenschaft und in der Sozialarbeitswissenschaft hierzu vorliegen und mit Ihnen zu diskutieren, welche Ansätze der Prävention und Intervention es hier gibt und welche Aussagen sich über deren Wirkungsweisen auch treffen lassen. Und abschließend frage ich nach Leerstellen in der Forschung. Wie ist der Vortrag aufgebaut? Ich werde anfangs über grundsätzliche Überlegungen sprechen, dann verschiedene Erklärungsansätze hinzuziehen und abschließend einen kurzen Ausblick geben. Ich beginne mit den grundsätzlichen Überlegungen. So lässt sich sagen, dass in Zeiten hoher gesellschaftlicher Aufmerksamkeit für das Thema Rechtsextremismus, also immer dann, so könnte man sagen, wenn etwas passiert ist, Bildung und Erziehung als oft sinnvolles und wirksames Mittel einer Immunisierung und als Gegenmaßnahme beschworen werden. Einerseits zeigt sich darin, wie Barbara Schäuble in ihrem instruktiven Text zu politischer Bildung und Rechtsextremismus festhält, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung nicht nur dem Aufklärungs- und Bildungsparadigma folgt, sondern auch einem Paradigma der Verhinderung, der Bekämpfung und Kontrolle. Neben der polizeilichen und juristischen Bearbeitung sollen also Angebote der Bildungsarbeit der Bekämpfung von Rechtsextremismus beitragen. Praktikerinnen der Bildungsarbeit sowie sozial- und erziehungswissenschaftlich Forschende verweisen wiederholt auf diesbezügliche Grenzen von Bildungsarbeit. Insbesondere SozialpädagogInnen kritisieren eine Art Feuerwehrfunktion, die ihre Profession übernehmen soll, wenn Rechtsextremismus anlassbezogen öffentlich problematisiert wird und die Fachkräfte mit begrenzten finanziellen Ressourcen und oft mit kurzzeitpädagogischen Maßnahmen wirksam reagieren sollen. Gleichzeitig verweisen sie auf die Unvereinbarkeit von Bildung und Repression. Dies ganz generell, aber auch mit Blick auf die pädagogische Arbeit mit rechtsextrem organisierten Akteuren. Wie also Menschen für alternative Denkweisen und Weltbilder überhaupt erreichbar sind, ist aus Sicht der Bildungsarbeit durchaus mit einigen Fragezeichen verbunden. Das insbesondere dann, wenn eine extrem rechte Weltanschauung im Sinne einer Überzeugung oder eines geschlossenen Weltbildes vertreten wird und in extrem rechten Gruppierungen eine Organisierung vorliegt oder Adressatinnen hier auch geschult werden. Für alle Zielgruppen gilt, politische Überzeugungen sind lebensweltlich erlernt und verankert und somit auch habituell verortet bzw. eingekörpert. Sie dokumentieren sich in der Art und Weise des Sprechens und Handelns, also wie wir die Welt wahrnehmen, und lassen sich somit nicht ohne weiteres ändern oder verlernen. Insofern ist für das pädagogische Handeln im Kontext von Rechtsextremismus immer auch eine Analyse der verschiedenen Zielgruppen basal bzw. unabdingbar. Es gilt, genau zu analysieren, zu beobachten und fachlich zu begründen, mit welcher Person, mit welcher Gruppe, ich in welchem Kontext und mit welcher Methode pädagogisch wie arbeiten kann. Dabei ist es wichtig, die lebensweltliche Einbindung in rechte Szenen und die vorliegende Ideologiedichte in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, dann eben danach zu fragen, wie überzeugt das Gegenüber ist. Also ist es beispielsweise noch für alternative Deutungen von mir erreichbar, kommt in Prozesse des Nachdenkens oder versucht die Person eher mich zu überzeugen, ist möglicherweise geschult. Diese Analyse, diese Unterscheidung ist eine der zentralen Analysen aus den Fehlern der Anwendung des Ansatzes der akzeptierenden Jugendarbeit in den 90er Jahren. Ich verweise hier auf eine aktuelle Veröffentlichung von Esther Lehnert, Christoph Kopke und Kolleginnen. Ziel einer rekonstruktiven Beobachtungshaltung ist es dabei, die Funktion der Hinwendung in rechte Ideologie und Gruppierungen für das Gegenüber zu rekonstruieren, also danach zu fragen, welchen Sinn es für die AdressatInnen eigentlich macht, sich in rechte Lebenswelten hinein zu bewegen. Und das zeigt sich meistens nicht auf der allerersten Ebene dessen, was gesagt wird, sondern das liegt als Funktion dahinter. Deswegen rekonstruktive Beobachtungshaltung. Basis eines solchen Vorgehens ist immer ein Bildungsverständnis, in dem Lern- und Bildungsprozesse als ergebnisoffene, als selbstbestimmte Prozesse der Selbst- und Weltreflexion verstanden werden, die letztendlich auf Mündigkeit und Emanzipation zielen. Also hier kann man sich auf Humboldt und dann in der Konkretisierung auf Herrn Marotzki beziehen. Deutlich wird, Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches und ein generationenübergreifendes Problem. Also Rechtsextremismus war nie ausschließlich ein Jugendproblem, das sich dementsprechend auch nicht ausschließlich mittels Bildung bearbeiten lässt. Der Erziehungswissenschaftler Wilfried Schubert schreibt hierzu in seinem Artikel Pädagogische Strategien gegen Rechtsextremismus: Rechtsextremismus ist ein komplexes Phänomen, das sehr verschiedene Ursachen haben kann. Gegen Rechtsextremismus kann es deshalb auch kein Patentrezept oder eine eindimensionale Strategie geben. Erforderlich sind vielmehr Konzepte, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen und die verschiedenen Zielgruppen einbeziehen. Pädagogische Strategien und Gegenmaßnahmen können dabei immer nur ein Element einer mehrdimensionalen Gesamtstrategie sein. Ich komme darauf zurück. Es ist also wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass Pädagogik, wie andere Bereiche auch, Grenzen hat. Diese sind zuallererst dort zu verorten, wo pädagogische Einflussmöglichkeiten durch politische, ökonomische und soziale Faktoren eingegrenzt werden. Zudem kommt sie an ihre Grenzen, wenn zum Beispiel LehrerInnen oder Sozialarbeitende die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Jugendlichen und entsprechender Ideologie scheuen oder gar hiermit sympathisieren. Dies betrifft durchaus auch Leitungskräfte. Welche Folgen eine ausbleibende Positionierung und Intervention einer Schulleitung und der Mehrheit eines Lehrerkollegiums auf extrem rechte Dominanzbestrebungen von einzelnen Schülerinnen an einer Schule haben kann, mussten wir im Frühsommer 2023 an einer Schule in Südbrandenburg zur Kenntnis nehmen. Möglicherweise erinnern Sie sich an die öffentliche Debatte dazu. Hier hatten zwei Lehrende den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und auf das Problem Rechtsextremismus an ihrer Schule aufmerksam gemacht. Dies auch, weil ihre internen Interventionen ins Leere liefen und ungehört blieben. Die beiden haben zuallererst Verantwortung übernommen für die von alltäglicher Bedrohung und Gewalt betroffenen Schülerinnen an ihrer Schule. Gern können wir in der Diskussion auf diese Situation und auf die möglichen Lehren hieraus noch einmal zurückkommen, worum es mir an dieser Stelle geht. Wenn, wie in diesem Fall geschehen, diese beiden Lehrerinnen im Verlauf des Prozesses die Schule und das Gemeinwesen aus Schutzgründen verlassen müssen und wenn sie zum Problemverursacher erklärt werden, dann ist tatsächlich und nicht nur aus pädagogischer Sicht eine Grenze erreicht. Leider handelt es sich bei dieser Schule um keinen Einzelfall, wie die öffentliche Debatte zeigt, aber auch die langjährigen Erfahrungen aus der Beratung, nicht nur in dieser Region. Neben dem Blick auf Versäumnisse in der Aus- und Fortbildung von PädagogInnen gilt es hier, strukturell institutionelle Fragen von demokratischen Schulöffnungsprozessen, Defizite in der politischen Kultur, ich würde aber sagen, vor allen Dingen auch im Handeln politisch verantwortlicher und im Gemeinwesen zu kritisieren und zu verändern. Insofern gilt, pädagogisches Handeln isoliert kann letztendlich nur wenig bewirken. Nur als Bestandteil gesamtgesellschaftlicher Bemühungen sind hier Veränderungen möglich. Und ich verweise hier zum Beispiel auf die Rollen kritischer Medienberichterstattung und demokratischer zivilgesellschaftlicher Gegenwehr. Das war das, was in diesem Fall tatsächlich auch gewirkt hat, sodass wir über diese Situation auch länger öffentlich informiert waren. Damit komme ich jetzt zu den Erklärungsansätzen. Das Entstehen rechtsextremer Orientierungen, Einstellungen und Weltdeutungen vollzieht sich zumindest bei Jugendlichen im Zusammenspiel zwischen den primären Sozialisationsinstanzen Familie, Kita, Schule, Peergroup oder auch Medien. Hier beziehe ich mich auf Kurt Möller beispielsweise. Gleichzeitig gilt es, die politische Kultur im sozialen Nahraum mit ihren Normverstellungen sowie tradierten und aktuellen Einstellungsmustern und Diskursen zu berücksichtigen. Also wenn man das aus dem Blick verliert, wird es zu einer verkürzenden Analyse kommen. Es liegt eine Vielzahl an empirischen Befunden und theoretischen Ansätzen vor. Seit den 90er Jahren hat eine intensive wissenschaftliche Diskussion sowohl in der Sozialarbeitswissenschaft als auch in den Erziehungswissen stattgefunden. Das heißt, ich stelle Ihnen im Folgenden diejenigen Theorien vor, die sich in Richtung pädagogisches Handeln weiterdenken lassen, beziehungsweise mit denen präventive Ansätze begründet, entwickelt wurden oder weiterentwickelt wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich kein linearer Zusammenhang zwischen theoriebezogenen Erklärungen und pädagogischen Interventionen generell herstellen lässt, beziehungsweise sich dieser am ehesten idealtypisch herstellen lässt. Darauf verweisen die Kolleginnen Ulrike Hormel und Albert Scheer mit Bezug auf die interkulturelle Pädagogik und Barbara Schäuble auf den Rechtsextremismus. Hinsichtlich der Auswahl von Erklärungsansätzen, also wir werden jetzt heute Abend nicht alle Erklärungsansätze zu Rechtsextremismus hören, sondern ich nehme eine Auswahl vor unter Fragen pädagogischen Handelns und ich beziehe mich hierbei auf die Systematisierung der Kolleginnen Barbara Schäuble und Winfried Schubert und ich aktualisiere diese unter anderem aus forschungsmethodologischer Perspektive. Schubert unterteilt die verschiedenen Erklärungsmodelle in psychologische, in soziologische, politologische und integrative Ansätze. Schäuble nimmt eher eine historische Genese der Darstellung vor. Ich beginne mit vier Ansätzen, die in den 1990er Jahren und den darauf folgenden Dekaden als zentral galten und möglicherweise erinnern Sie sich auch an mehrere dieser Theorien. Das sind die Modernisierung, Individualisierung, Desintegration und Deprivation. Rechtsextremismus, wobei es hierbei zumeist um extrem rechte Jugendkulturen geht, wird mit diesen Ansätzen auf Ebene des Individuums als Folge langfristiger gesellschaftlicher und sozioökonomischer Veränderungen interpretiert. Während mit dem Begriff der Modernisierung vor allem ökonomische Änderungen in den Vordergrund treten, nimmt der Ansatz der Individualisierung eine verstärkte Vereinzelung bzw. die Minimierung traditioneller Beziehungen in den Blick. Mit dem Ansatz der Desintegration erfährt das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft auf Ebene von Klassen, Schicht und Milieustruktur Beachtung. Mit dem Begriff absoluter Deprivation sind dann Prozesse gemeint, in deren Verlauf Menschen ihren sozialen und ökonomischen Status verlieren, also beispielsweise obdachlos werden oder in Armut leben. Unterschieden wird dies mit dem Begriff der relativen Deprivation. Hier liegt der soziale Abstieg und der Verlust von Privilegien zwar nicht realitär vor, aber er wird befürchtet. Entsprechende Ängste und Vorstellungen leiten hier das Handeln. Mit der relativen Deprivation bezieht sich der Ansatz weniger auf die wirklich sozial Deklassierten, vielmehr auf die untere Mittelschicht, die über Ressourcen oder meist über Ressourcen fügt, ihren Unmut in rechtsextreme Mobilisierungen umzusetzen. In der Grundannahme der Ansätze verändert sich die moderne Gesellschaft also im hochindustrialisierten Kapitalismus infolge von Risiken, wie eben zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Armut, verliere das Individuum soziale Stabilitäten und Verlässlichkeiten in seinem Alltag. Erinnert sei hier an das Buch Risikogesellschaft des Soziologen Ulrich Beck aus dem Jahr 1986. Das heißt, Anforderungen an Leistung, an Mobilität, Flexibilität und an eine lebenslange Bereitschaft, das persönliche und soziale Umfeld zu ändern, werden stärker. Infolge dieser Veränderungen, so die Theorien, suchen Subjekte nach Aufwertung, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, die mit einer Hinwendung zu rechter Ideologie über rassistische Abwertung vermeintlich anderer funktioniere. Ebenso wie durch vereinfachende Antworten auf komplexe Problemlagen. Das allgemeine Modell der Individualisierung und Desintegration wurde vor allem in der Sozialisations- und Jugendforschung aufgegriffen und vor allem von Wilhelm Heidmeier mit dem Phänomen Rechtsextremismus in Verbindung gesetzt. Dies auch deshalb, da in der Jugendphase Verunsicherungen eine wichtige Rolle spielen können und dies auch deshalb, weil die extreme Rechte immer auch Angebote direkt an Jugendliche richtet, um neue AnhängerInnen und Zustimmung zu bekommen. Warum jetzt der Bezug auf diese Theorien, die pädagogische Intervention im Umgang mit extrem rechtsorientierten und organisierten Jugendlichen in den 90ern und auch in den darauffolgenden Jahren ist von diesen Ansätzen geprägt. Rechtsextremismus wird insbesondere hier in Ostdeutschland, aber nicht nur dort, interpretiert als Folge der Transformation, hoher Arbeitslosigkeit, Individualisierung. Erinnert sei hier an die Entwicklung des Ansatzes der akzeptierenden Jugendarbeit, die der Erziehungswissenschaftler Franz Josef Krafeld in den späten 1980er Jahren in Bremen gemeinsam mit Studierenden entwickelt. Der Ansatz reagierte damals auf einzelne, rechte, gewaltbereite Jugendgruppen, die in der multikulturellen Hansestadt Bremen als marginalisiert galten. Dieser dort entwickelte Ansatz wird dann nach den Pogromen in Hoyerswerda im September 91 und in Rostock, Lichtenhagen im August 92 nach Ostdeutschland ohne weitere Modifikationen transferiert und hier unter gesellschaftlich durchaus sehr anderen Bedingungen angewendet. Rechtsextremismus trat hier häufig als äußerst gewaltbereite Jugendkultur auf, die den Alltag in Gemeinwesen dominierte und auch von älteren Generationen Zustimmung erfuhr. Heute sprechen wir von den Baseballschlägerjahren, ein Begriff, den der Journalist Christian Bangel 2019 prägt. Er war selber als politisch linker Jugendlicher in Frankfurt an der Oder massiv von rechter Gewalt betroffen und ruft dann via Twitter Betroffene von rechter Gewalt auf, hierüber zu berichten. Und das war eine Situation, in der mit das erste Mal tatsächlich öffentlich breiter hörbar wurde, besprechbar wurde, welche Folgen rechte Gewalt im Alltag Ostdeutschlands in den 90er Jahren für die davon Betroffenen tatsächlich hatte, für die verschiedenen betroffenen Gruppen. Doch zurück zum Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit und dessen Umsetzung im Bundesprogramm gegen Gewalt und Aggression, so hieß das damals. Dieses startet 1992 und wurde von der damaligen Jugend- und Familienministerin Angela Merkel verantwortet. Die Anwendung des Ansatzes scheitert. Und das Bundesprogramm wird 1996 beendet. Ich fasse jetzt hier stark zusammen. Die Süddeutsche titelt damals pointiert Glatzenpflege auf Staatskosten. Die notwendige Kritik an Fehlern in der Praxis beginnt bereits parallel zum Programm. Geäußert zuallererst vor allem von antifaschistischen AkteurInnen. Zunächst leider nur sehr vereinzelt aus der Fachwissenschaft. Ich zitiere die Kolleginnen gleich. Ich kann gern in der Diskussion auf die Analyse dieser Fehler vertiefend eingehen. An dieser Stelle scheint mir wichtig darauf hinzuweisen, dass mit der Erklärung der zufolge Erfahrungen von Desintegration und der Transformation eine Hinwendung zum Rechtsextremismus verbunden sei. Diese Erklärung stand eben damit im Zusammenhang, dass extrem rechte Ideologie von Pädagoginnen unterschätzt oder auch ausgeblendet wurde. Wenn Sie zurückdenken an die Situation aus dem Interview mit Thomas G. Im Vordergrund standen hier also die Jugendlichen. So die Ausführungen im Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit mit den Problemen, die sie hatten, nicht mit den Problemen, die sie machten. Zitat. In der Kritik, ich verweise hier zusammenfassend auf Samuel Salzborn, wird kritisiert ein kausaler Zusammenhang, der hergestellt wird zwischen der Desintegration und der Deprivation und Rechtsextremismus. Betrachtet man die Daten genauer, so wenden sich sowohl Modernisierungsverlierer als auch Modernisierungsgewinner rechter Ideologie zu. Rechtsextremismus, so zeigt die Forschung, funktioniert relativ, also relativ unabhängig von der tatsächlichen sozioökonomischen Situation. Zumindest lässt sich kein kausaler Zusammenhang finden. Also so muss gefragt werden, warum sich eine Vielzahl der von Individualisierung und drohender Deprivation Betroffenen gerade eben nicht für Rechtsextremismus entscheidet. Vielmehr ist notwendig, Ermöglichungsbedingungen für Hinwendungen in den Rechtsextremismus mehr perspektivisch zu analysieren. Im Zentrum sollte dabei auch die Frage stehen, welche Rolle extrem rechte Ideologie im Zuge der Hinwendungsprozesse spielt und wie sich dies interpretieren lässt. So kritisieren die Psychologin und Rechtsextremismusforscherin Birgit Rommelsbacher und der Erziehungswissenschaftler Rudolf Leibrecht, das waren diejenigen, die damals tatsächlich aufgestanden sind und das auch innerhalb der Erziehungswissenschaften kritisiert haben, dass mit dem Modernisierungstheorem eine Opferkonstruktion einhergehe. Während die Hinwendung in rechte Szenen als Folge von Überforderung, von Angst vor Abstieg interpretiert wird, werde das Teilen rechter Positionen und Ideologie nicht als bewusste, nicht als begründete Entscheidung von Individuen betrachtet. Also, warum sich viele Menschen trotz Desintegration und Deprivationserfahrung gerade eben nicht für rechte Lebenswelten und deren Ideologie entscheiden oder mit Bezug auf die Gegenwart, warum viele sozioökonomisch gut abgesicherte Personen heute auch die AfD wählen, bleibt auf diesem Wege unbeantwortet. Wenn man jetzt fragt, welche Schlussfolgerungen werden oder wurden für die Prävention und Intervention gezogen, so würde ich zuallererst nochmal festhalten, bei aller Kritik am Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit und an den dafür Verantwortlichen scheint mir wichtig zu erwähnen, dass diese immer wieder auf die Notwendigkeit gesamtgesellschaftlicher politischer Interventionen hingewiesen haben. Also, die haben konkret gesagt, Rechtsextremismus ist eben kein Jugendproblem und es müsse auch auf Ebene der politischen Kultur beantwortet werden. Also, wenn wir uns zurückerinnern, das war eine Zeit, in der sehr starke rassistische, nationalistische Debattenkultur auch dominierte im öffentlichen Diskurs. Dennoch, mit den hier benannten Erklärungsansätzen wird Rechtsextremismus auf Ebene des Individuums psychologisch erklärt, in der Einzelfallhilfe, der Gruppenarbeit und in der akzeptierenden Arbeit, in der offenen Jugendarbeit. In der Bildungsarbeit allgemein finden sich Ansätze der Toleranzerziehung und sozialen Bildung. Kritische, gewerkschaftliche Bildungsarbeit hat, wenn auch vereinzelt, in den 90er Jahren mit einer sozioökonomischen und auch gerechtigkeitsorientierten Kritik reagiert oder auch auf die Möglichkeit gewerkschaftlicher Organisierung in Reaktion auf Arbeitslosigkeit und gesamtgesellschaftlich neoliberale Veränderungen reagiert. Also man kann ja fragen, jenseits des Theorems von Desintegration und Deprivation wäre das ja auch eine Möglichkeit, auf Arbeitslosigkeit zu reagieren. Kritische Ansätze aus der politischen Bildungsarbeit, wie der Baustein nicht rassistischer Bildungsarbeit des DGB Thüringen, finden sich jedoch erst eine Dekade später. Damit bin ich bei dem zweiten Komplex von Ansätzen, nämlich den psychologischen und sozialisationstheoretischen Ansätzen. Ich beginne hier mit dem Autoritarismus. Der autoritarismustheoretische Ansatz in der Rechtsextremismusforschung geht zurück auf psychoanalytische und sozialpsychologische Studien der 30er Jahre. In Reaktion auf ihre Verfolgung und Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland fragen die Forschenden um Theodor W. Adorno nach dem Entstehen und der Verbreitung autoritärer Einstellungs- und Verhaltensmuster. Sie greifen dabei unter anderem auf die Forschung von Sigmund Freud zurück. Zentrale These ist, dass Menschen, die sich dem Rechtsextremismus zuwenden, im Zuge ihrer Sozialisation autoritäres Denken und Handeln erleben, sich anähneln, aneignen bzw. dieses dann auch ausprägen. Ein Fokus liegt entsprechend hier auch auf der Erforschung der Primärsozialisation in der Familie. Der autoritarismustheoretische Ansatz hat vielfältige Forschungen zum gegenwärtigen Rechtsextremismus inspiriert. Über die Zeit haben diverse Aktualisierungen stattgefunden. Ich verweise jetzt hier auf die Veröffentlichung der Kollegin Susanne Rippel, die ein Sammelband zu Kontroversen und Ansätzen der aktuellen Autoritarismusforschung herausbringt. Beispielhaft verweisen möchte ich auf die langjährige sozialpsychologische Forschung, die Sie möglicherweise auch kennen, wie zum Beispiel die alle zwei Jahre erscheinende Leipziger Autoritarismusstudie der Universität Leipzig, verantwortet hier von Elmar Brehler und Oliver Decker. Mitte Dezember ist die letzte Ausgabe erschienen, die dann immer auch die aktuellen Zahlen zu autoritaristischen Einstellungsmustern bringt oder auch die sogenannten Mitte-Studien, die heute von Beate Küpper und Andreas Zick und Kolleginnen verantwortet werden. Sie schließen an die deutschen Zustände von Wilhelm Heidmeier, die zwischen 2002 und 2012 jährlich erschienen und das Theorem der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ausarbeiteten. Diese sozialpsychologische Einstellungsforschung untersucht, wie weit eigentlich extrem rechte Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft verbreitet sind, und sie fragen danach, wie sich das eigentlich erklären lässt. Dabei werden eben immer auch familiäre Sozialisationserfahrungen erforscht, und beispielhaft verweisen möchte ich da auf Forschungsergebnisse, die von der Soziologin Christel Hopf und Kolleginnen vorgelegt wurden. Sie verweisen auf die Bedeutung der Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind als relevantem Faktor für die politische Sozialisation sowie auf die Relevanz des Erziehungsstils. Anders gesagt, ein rigider, auch ein inkonsistenter, also bindungstheoretisch wenig verlässlicher oder konflikthafter, insbesondere von Gewalt und Disziplinierung geprägter Erziehungsstil kann dazu beitragen, dass sich Kinder im Sinne einer autoritären Persönlichkeit entwickeln und extrem rechten Gruppierungen zuwenden. Die Autorinnen argumentieren dabei sehr vorsichtig, so sei zu berücksichtigen, dass es keinen geradlinigen Weg von diesen frühen Erfahrungen bis hin zu den spezifischen Ausprägungen autoritärer und rechtsextremer Orientierungen im Erwachsenenalter dann gibt. Berücksichtigt werden müsse immer auch die aktuell politische Situation, das herrschende Klima, Peergroups, schulische Einwirkungen, Medieneinflüsse oder auch Muster der Verarbeitung der eigenen Bindungserfahrungen. Die Erklärungstheorie des Autoritarismus wird für die DDR-spezifische Sozialisation von verschiedenen AutorInnen untersucht. Verwiesen sei hier auf Hans-Joachim Marz und auf die Forscherinnen um Gerda Lederer. Es gibt allerdings in den 1990er Jahren auch öffentliche Debatten, die weniger differenziert verlaufen und mit denen beispielsweise ein kausaler Zusammenhang zwischen autoritären Erziehungserfahrungen, zum Beispiel in Krippe-Kindergarten der DDR und späteren rechtsextremen Entwicklungen gezogen wird. Möglicherweise erinnern sich einige an die Debatte um die sogenannte Töpfchenthese des Kriminologen Christian Pfeiffer. Zumindest wenn man im Osten gelebt hat, kam man da dran nicht vorbei. Herr Pfeiffer wies sehr pointiert oder man könnte auch sagen öffentlichkeitswirksam darauf hin, dass die Erfahrung des kollektiven Toilettengangs in Krippen in der DDR mit der rechtsextremen Jugendkultur der 1990er Jahre in Zusammenhang stünden. Und bringt hiermit, also man kann ja auch erstmal sagen, der stößt hiermit zumindest im öffentlichen Diskurs eine Debatte an, die durchaus wichtig war. Also über disziplinierende Praxen in DDR-Erziehungseinrichtungen zu diskutieren, zu forschen und einen Prozess der Aufarbeitung und Veränderung zu initiieren, war unabdingbar. Gleichzeitig wäre es nötig gewesen, auf das Vorhandensein entsprechender Praxen auch in Westdeutschland zumindest bis 1968 zu verweisen. Also das Klima, auch hier gab es besagte Töpfchen. Deren Ursprung ist tatsächlich sehr viel früher zu verorten und insofern auch nicht zu vergessen auf die Traditionen in disziplinierenden, gewaltförmigen Erziehungsvorstellungen im Kaiserreich. Also hier auch nochmal ein Plädoyer für eine rekonstruktive historische Perspektive, die ja im Sinne postnationalsozialistischer Gesellschaft auch guckt. Damit bin ich bei weiteren sozialisationstheoretischen Einflüssen. Diese verweisen auf die Bedeutung von Schule, die zum Beispiel über die Möglichkeit für SchülerInnen demokratische Teilhabe zu erlernen, Relevanz für die Primärprävention erhält. Hier liegt mittlerweile umfängliche Forschung vor, auch aus Perspektive beispielsweise der Organisationsforschung. Ich verweise zusammenfassend auf die Arbeiten von Sebastian Schädler und Sabine Aschur. Auch für den Bereich der frühkindlichen Pädagogik liegen Befunde vor, die den Einfluss von Mitbestimmung, aber auch der Anwendung vorurteilsbewusster Bildung im Sinne von Primärprävention herausarbeiten. Ich verweise hier auf Iris Nentwich-Gesemann und ihre Forschung beispielsweise. Ein weiterer Aspekt, der Einfluss von Peergroups bzw. Jugendklicken für Hinwendungsprozesse Einzelner. Relevant ist hier jetzt, wir sind ja bei den individualbezogenen Analysen, ist die Abgrenzung relevant gegenüber anderen Jugendlichen und anderen Jugendkulturen, die eben zum Beispiel mit gruppenpsychologischen Ansätzen untersucht und erklärt werden. Ich verweise hier nochmal auf Herrn Möller. Angenommen wird eine gruppenspezifische Bindungskraft und Relevanz des Gruppenhandelns. Sichtbar wird diese gerade auch in gewaltförmig verlaufenden Abläufen. Und da würde ich verweisen auf die Forschung von Ralf Bonsack und Kolleginnen, die das Miteinander handeln in gewaltförmig verlaufenden Prozessen auch in Hooligan-Gruppierungen verweisen oder dies erstmals auch in der Form herausarbeiten. Wenn man jetzt fragt, welche Konsequenzen, welche Inspirationen hat es hier eigentlich für die Prävention und Bildungsarbeit gegeben, so kann man sagen, die Erkenntnisse der Autoritarismusforschung zeigen sich weniger direkt oder als die zum Beispiel zuvor genannten praxisnahen Antworten auf den Desintegrationsansatz. Dennoch zeigen sich Einflüsse, wenn in der Einzelfallhilfe, in der Gruppenarbeit, in Verhaltens- oder Anti-Aggressionstrainings darauf geachtet wird, dass verborgene Ängste erkannt werden, nach deren Ursachen gefragt, Anerkennung gefördert, Selbstwertverletzungen vermieden werden. Auch gab es auch schon in den 90ern Angebote in der Eltern- und der Erziehungsberatung, wo zum Beispiel diese Forschung zu Erziehungsstilen und der Bindungstheorie relevant wird. Erkenntnisse aus der sozialisationstheoretischen Forschung finden sich wieder in Angeboten für die frühkindliche Pädagogik und die schulische Bildung und hier auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt, sie finden Ansätze für die pädagogische Arbeit mit Kindern und mit Schülerinnen, sowohl für die Elternarbeit als auch für die Fortbildung für Pädagoginnen und eben auch auf Ebene der Institutionen. Also hier hat sich durchaus einiges oder wurde einiges entwickelt. Damit bin ich bei meinem dritten Komplex der Erklärungstheorien, den historischen Perspektiven. Da gucke ich zuerst auf die Zusammenhänge, die zur postnationalsozialistischen Gesellschaft gezogen werden. Aus den Geschichtswissenschaften und der Soziologie liegen hier Ansätze vor, die aus einer historischen Perspektive die Genese und Entwicklung des heutigen Rechtsextremismus zu erklären versuchen. Es sei verwiesen auf Ansätze der politischen Kulturforschung, mit denen eben auch historische Traditionen in den Blick geraten, ebenso wie der Bezug auf die Bedeutung der politischen Kultur des Nahraums oder auch des Gemeinwesens. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist zu konstatieren, dass der Einfluss innerfamiliärer Tradierung in der postnationalsozialistischen Gesellschaft für die Rechtsextremismusforschung relativ spät thematisiert wird. Viele mögen sich erinnern an die Untersuchung von Harald Welzer und Kolleginnen mit dem prägnanten Titel Opa war kein Nazi aus dem Jahr 2002. Die Ergebnisse der Studie zeigen, inwiefern die Weitergabe des aus dem NS Erinnerten, also damals von Angehörigen der Gruppe der Mitläuferinnen und Täterinnen, in der innerfamiliären Weitergabe oft beschwiegen wurden oder relativiert wurden. Und das war ein Teil dessen, was auch neu war an der Forschung, dass sich im Zuge dieser innerfamiliären Kommunikation mit Kindern und Enkeln die Inhalte überformt und inhaltlich stark verändert wurden. Am Ende waren Großeltern dann oft im Widerstand, obwohl diese durchaus anderes mitgeteilt oder auch nur angedeutet hatten. Verwiesen sei auf die Untersuchungen von Michaela Köttich und Johanna Siegel, Michaela Köttich bereits 2004, Johanna Siegel 2018, die die innerfamiliäre Tradierung bei der Hinwendung in rechte Szenen untersuchen, hier auch geschlechterreflektierend. Damit komme ich zum Bereich der politischen Kulturforschung. Der Politikwissenschaftler Rainer Becker argumentiert für eine stärkere Berücksichtigung der Erkenntnisse der politischen Kulturforschung, um das Entstehen und die Hinwendung und vor allem auch die Persistenz, also die Langlebigkeit von Rechtsextremismus zu erklären. Es wird davon ausgegangen, dass die konkreten Einstellungsmentalitäten und Vorurteilsstrukturen mitentscheidend dafür sind, ob es vor Ort eher günstige oder hinderliche Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Und damit guckt man jetzt auch nochmal anders auf diese Frage, warum steigen Jugendliche eigentlich in Rechtsextremismus ein auf der Peer-Ebene, wenn also im Jugendzentrum oder in einem Gemeinwesen extrem rechte Weltanschauungen dominieren und keine oder wenige alternative Angebote zu finden sind, mag das ein Hinwendungsgrund sein. Also dominante rechte Gelegenheitsstrukturen. Wenn man jetzt fragt nach den Konsequenzen für die Prävention und Bildungsarbeit aus diesen Ansätzen, findet sich ein Schwerpunkt in gemeinwesenorientierten Ansätzen. Anschaulich zeigt sich das in der zivilgesellschaftlich organisierten Grabe-wo-du-stehst-Bewegung. Hier recherchieren Einwohnerinnen in westdeutschen Städten mit Beginn der 80er Jahre, wer eigentlich aus ihrer Gemeinde von den Verbrechen der Nazis betroffen war. Wer waren eigentlich die Opfer? Und wie ist es dazu gekommen? Ziel war es und ist es nach wie vor, eine lokale Erinnerungskultur zu etablieren, aber auch Debatten über Beteiligung und Verantwortung im NS anzustoßen. Eine Dekade später beginnt dies, wenn auch weniger umfänglich, mit Bezug auf Täterschaft im NS. Das heißt, Ansätze in der Prävention und Bildungsarbeit finden sich hier in der Gedenkstättenpädagogik und in der historisch-politischen Bildung mit dem Ziel, über die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuklären, aber auch über rechtsextreme Deutungsmuster und ihre Attraktivität zu reflektieren. Ansätze zeigen sich zudem in Projekten, die eine Verbesserung der politischen Partizipation von Teilnehmenden anstreben, letztlich auch eine kritische Diskussion staatlicher Politiken sowie der Medienberichterstattung beinhalten, also kritische politische Bildungsarbeit im besten Sinne. Ein wichtiger Punkt nach 2002 wird mit dem damals erstmals neu aufgelegten Bundesprogramm, also 92 bis 96 war dieses erste Programm, was damals hieß gegen Gewalt und Aggression. Das nächste wird dann mit dem Regierungswechsel der ersten rot-grünen Regierung 2002 mit einem Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus, das durchaus auch so hieß, ein Perspektivwechsel vorgenommen. Also weg von einer vereinseitigenden Täterfokussierung oder der pädagogischen Auseinandersetzung mit zentriert rechtsextrem orientierten und organisierten Jugendlichen bewegt man sich nun hin zu einer Unterstützung alternativer, demokratisch orientierter Jugendkulturen und vor allem der Stärkung demokratischer Zivilgesellschaft ganz allgemein. In Ostdeutschland werden hier zunächst Ansätze der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus entwickelt und etabliert, Ansätze, die es mittlerweile auch in jedem Bundesland im Westen gibt und zum Beispiel die Beratung für Betroffene rechter Gewalt, also hier stärker auch eine Unterstützung von Betroffenen im Gemeinwesen. Damit bin ich bei meinem vierten Punkt, geschlechterreflektierenden Perspektiven. Barbara Stauber hat eingangs ja schon erwähnt, dass diese Perspektiven häufig übersehen werden, nicht nur in der Forschung zu Rechtsextremismus. Die extreme Rechte wurde bis in die 2000er Jahre hinein fast unhinterfragt, ausschließlich als männlich beschrieben und konstruiert. Wenn Sie sich Bücher angucken oder Dokumentationen sehen, so denkt man, das ist ein ausschließliches Problem von Männern. Androzentrismus, hier bezogen auf Rechtsextremismus, ist ein gesellschaftlich übergreifendes Phänomen, das eben auch Wissenschaft betrifft. Erst Anfang der 1990er Jahre entstehen erste sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Frauen und Rechtsextremismus. Die gehen damals von der westdeutschen Frauenbewegung aus und dort beginnen ForscherInnen und PraktikerInnen nach der Beteiligung von Frauen in extrem rechten Gruppierungen und Parteien zu fragen, nach deren Motiven sich dort reinzubegeben, nach deren Selbst- und Rollen, Bildern, deren Einsozialisation. Das ist damals sehr stark auch damit motiviert, im Sinne der Stärkung demokratischer Strukturen aufzuklären über Rechtsextremismus und zu informieren. Und nicht zu vergessen, das war inspiriert und motiviert auch durch die frauenbewegte und geschichtswissenschaftliche Debatte, in der überhaupt die Täterinnenschaft von Frauen im Nationalsozialismus im Zuge des Historikerinnenstreits zwischen 1989 und 1992 im Mittelpunkt stand. Also es gab dort einen Zusammenhang. Diese Debatte kommt aus den USA, überhaupt erst nach Deutschland. Die wird nicht hier begonnen. Die Notwendigkeit einer geschlechterreflektierenden Perspektive in der Rechtsextremismusforschung und ihrer Praxis setzt sich erst nach langjährigen Thematisierungen durch. Man könnte auch sagen, sie wurde erstritten und erkämpft. Ich verweise auf die Arbeit des Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus und der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mit zeitlicher Verzögerung startet die Debatte um die Relevanz von Männlichkeiten für die Ausprägung von Rechtsextremismus. Analysen zeigen, die Kategorie Geschlecht spielt innerhalb rechtsextremer Lebenswelten eine signifikante Rolle und damit eben auch für Hinwendungsprozesse. Deswegen habe ich das hier in jedem Falle auch mit aufgenommen. Oft unterschätzt, nach wie vor dominiert eben in extrem rechten Lebenswelten eine Orientierung an traditionellen, patriarchalen Geschlechterverhältnissen. In einem differenztheoretischen, biologistischen Modell werden Eigenschaften, Fähigkeiten und soziale Positionen qua Geschlecht, und das handelt sich hierbei dann auch um eine Binarität, zugeordnet. Das betrifft eben auf der einen Seite starre, naturalisierte Konstruktionen vom richtigen Mann, wie körperliche Tüchtigkeit, soldatische Härte, Gewaltbereitschaft, das Agieren in der Gesellschaft und starre, naturalisierte Konstruktionen von der richtigen Frau und Mutter. Hier also Fürsorglichkeit, Anpassungsbereitschaft, das Bild einer sich um Haus und Kinder sorgenden Mutter. Auch wenn sich in dieser Zuordnung Ausdifferenzierungen mittlerweile zeigen, dominieren nach wie vor diese starren, naturalisierten Geschlechtervorstellungen. Die Praxis zeigt, Geschlechterstereotype, wenn sie beispielsweise von PädagogInnen vertreten werden, verstellen eine differenzierte Wahrnehmung des Problems und verstellen damit auch verbundene Handlungsoptionen. Unsere Forschung zu den Leerstellen und Fehlern von Sicherheitsbehörden im Umgang mit dem NSU zeigt, dass rechtsextreme Frauen mit ihrer Ideologie oft übersehen werden. Also wenn Sie sich dafür interessieren, wir haben da mehrere Fallbeispiele aus Akten rekonstruiert, wo zu sehr frühen Jahren noch möglich gewesen wäre, das Morden zu stoppen, wenn nicht mit Stereotypenbildern davon ausgegangen worden wäre, dass Frauen keine Relevanz im Rechtsextremismus beispielsweise haben. Man sieht es auch an dem von mir eingangs gewählten Beispiel aus dem Interview mit Herrn G. Wenn man jetzt fragt, woher kommt das eigentlich, warum werden Frauen hier übersehen, so kann man sagen, das hängt unter anderem zusammen mit dem historisch gewachsenen Stereotyp der friedfertigen Frau und dem Stereotyp der unpolitischen Frau, die eben auch historisch gewachsen sind. Die anwendungsbezogene Forschung arbeitet verschiedene geschlechterbezogene Hinwendungsmotive in rechte Szenen hinaus, sowohl für Frauen als auch für Männer. Wenn man jetzt fragt nach Konsequenzen für die Prävention und Bildungsarbeit, so lässt sich zusammenfassend sagen, dass hier mittlerweile verschiedene Ansätze vorliegen. Und zwar so, also für die verschiedenen Handlungsebenen auch von politischer Bildungsarbeit, aber auch offener Jugendarbeit. Das heißt, ich würde Sie hier gerne verweisen auf die Veröffentlichung oder auch die Fortbildungsangebote beispielsweise von Dissens e.V. oder auch von der Amalia-Antonie-Stiftung, aber auch von weiteren Akteuren. Also es finden sich ganz verschiedene Ansätze, direkt für die Arbeit mit Jugendlichen und älteren Generationen, aber auch Fortbildung für Pädagoginnen. Damit bin ich beim letzten Punkt meiner Erklärungstheorien. Hier geht es um die Hinwendung durch Medien, insbesondere durch Digitalisierung. Neonazis versuchen strategisch, Jugendliche über rechtsextreme Musik lebensweltlich anzusprechen und als neue Anhänger zu gewinnen. Hierzu liegt Forschung zum Teil auch regional spezifisch vor. Ich verweise hier beispielsweise auf die Forschungen von Martin Langebach oder auch Christoph Schulze. Es liegen aber auch Bausteine für die politische Bildungsarbeit hierfür vor von der Kollegin Schellenberg. Welche Rolle Musik im Zuge von Hinwendungsprozessen in rechte Szenen spielt, lässt sich immer nur im Zusammenhang mit anderen Faktoren rekonstruieren. Hinweise geben hierauf zum Beispiel autobiografische Berichte von Aussteigerinnen oder vielmehr deren Rekonstruktionen. Auch online, insbesondere in den sozialen Medien, versuchen Neonazis strategisch Einfluss auf Jugendliche zu nehmen. Das Internet gilt längst als zentrales Verbreitungsmedium, nicht nur rechtsextremistischer Ideologien. In der Forschung wird dabei untersucht, in welchem Zusammenhang Online- und Offline-Aktivitäten stehen. Hinwendungsprozesse können oft nur durch das Zusammenspiel beider Welten erklärt werden. Verwiesen wird hier auf eine besondere Vulnerabilität von vielen Jugendlichen, Opfer von Desinformationsstrategien zu werden, von extrem rechten Gruppen. Auf eine Leerstelle in der Forschung zum Zusammenhang zwischen verschiedenen Online-Aktivitäten junger Menschen, der Ausprägung rechtsextremer Einstellungen und einer möglichen Hinwendung zu und Radikalisierung in rechten Szenen verweist die Studie von Schröder und Kolleginnen, die hier auch geschlechterreflektieren guckt und tatsächlich ganz aktuell ist. Was sich hier zeigt, ist, dass hier für Forschung unglaublich viel zu tun bleibt. Oder anders gesagt, wir eigentlich noch nicht so viel wissen. Nach den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern im September 2024 wurde wiederholt diskutiert, inwiefern eine erhöhte Internetnutzung Jugendlicher während der Covid-19-Pandemie mit einer hohen Zustimmung junger WählerInnen zur Partei AfD zu erklären ist. In Sachsen und Thüringen gilt die AfD als gesichert rechtsextrem, in Brandenburg als Beobachtungsfall. Vorab veröffentlichte Ergebnisse der Jugendwahlstudie Ostdeutschland 2024, die erscheint noch, verweisen auf Zusammenhänge zwischen der Nutzung von sozialen Medien und der Zustimmung zur AfD. So hätten 52% der AfD-Jungwählerinnen soziale Netzwerke als Hauptinformationsquelle genutzt. Auf Plattformen wie TikTok und X werden Inhalte der AfD besonders stark verbreitet. Also wenn die Studie erscheint, wissen wir vielleicht ein wenig mehr. Wenn man jetzt fragt, was heißt das für die Prävention, so kann man sagen, mittlerweile liegen Materialien für die pädagogische Arbeit in mehreren Feldern vor. Auch hier zuallererst sind diese von NGOs entwickelt und erprobt worden in ganz verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel auch im Bereich von Gaming. Das heißt, es gilt, ganz grundsätzlich weiterhin kritische Mediennutzung als Bestandteil nonformaler und formaler Bildungsangebote zu stärken, auszubauen. Nicht nur in der Schule, aber dort auch stärker. Ziel dieser Angebote, ich habe Ihnen einzelne Veröffentlichungen hierzu mitgebracht, Sie finden eine Vielzahl dort online. Also zum Beispiel bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, die frühzeitig da einen Schwerpunkt drauf hatte, aber hier auch bei Jugendschutznet, zwei der möglichen Quellen. Ziel dieser Arbeit sind Stärkung der Wahrnehmung und Analyse, Aufklärung über die Wirkungsweisen von Online-Desinformationsstrategien. Angebote der Bildungsarbeit sollten Austausch und Vernetzung über Gegenstrategien ermöglichen. So viel man weiß, hilft online auch das, was offline hilft. Aufklärung, Gegenrede, Stärkung des diskriminierungskritischen Diskurses, Aufstellen von Regeln für ein demokratisches Miteinander. Jenseits von Pädagogik braucht es demzufolge auch stärkere Regulierung, Selbstverantwortung von Plattformeignern, Faktenchecks, um nur einige zu nennen, und auch nach der Entwicklung in der letzten Woche von Herrn Zuckerberg, würde ich sagen, ist das aus pädagogischer Sicht unabdingbar. Damit bin ich jetzt tatsächlich bei meinem Fazit. Ich versuche nochmal zusammenzufassen und weiter zu denken in Richtung Forschung. Ich habe Ihnen verschiedene Erklärungsansätze für das Entstehen von rechtsextremen Orientierungen vorgestellt und pädagogische Antworten mitgebracht. Rechtsextremismus zeigt sich auch hier, ist eine Herausforderung und Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Es bleibt festzuhalten, dass sich mit Bildungsangeboten durchaus deutlich Potenziale in Richtung von Lern- und Bildungsprozessen auf individueller Ebene zeigen, aber auch für Veränderungen im Gemeinwesen und der Absicherung demokratischer Alltagskultur. Also wenn Sie sich erinnern an diese politische Kulturforschung, ist, oder wir haben zum Beispiel Forschung im Städtevergleich angestellt, was hilft in einer kommunalen Situation, in der man es mit extrem rechten Dominanzbestrebungen zu tun hat, welche Interventionen auf welchen Ebenen helfen, um sozusagen demokratische Alltagskultur zurückzuholen, zu verteidigen, und was kann man alles falsch machen, damit man in einer extrem rechten Dominanzgesellschaft verbleibt oder diese sich weiter ausbreitet. Wo sehe ich Weiterentwicklungsbedarf in Richtung von Forschung? Vergleicht man jetzt die heute vorgestellten verschiedenen Ansätze, so fällt auf, dass eine mehrperspektivische Analyse von Hinwendungsmotiven in rechten Lebenswelten notwendig ist, also eine Kausalität oder eine Vereinseitigung macht hier wenig Sinn. Zudem scheint wichtig die Bedeutung der weltanschaulichen Orientierung, man könnte auch sagen Ideologie, zu berücksichtigen. Gerät diese aus dem Blick, wie zum Beispiel beim Desintegrationsansatz und dann seiner Umsetzung in der akzeptierenden Jugendarbeit, wird Forschung aber dann auch die Praxis dem Gegenstand nicht gerecht, wenn man das so ausdrücken will. Man könnte auch sagen, das hat schwerwiegende Folgen, wie wir bei den Mordtaten des NSU gesehen haben. Das heißt, soziale Arbeit trägt ja durchaus Mitverantwortung für das Übersehen des Radikalisierungsprozesses der Täter und Täterinnen, wie die Erziehungswissenschaftlerin Lucia Bruns sehr differenziert herausarbeitet. Seit einigen Jahren, also nicht erst seit 2011, seit der Selbstenttarnung, eigentlich eher erst seit 2017, 2018, finden hierzu kritische Aufarbeitung, Selbstverständigungsprozesse, auch Forschung statt. Also heute ist es tatsächlich sehr anders aufgestellt als noch vor einer Dekade. Das heißt, dezidierte Forschung zum Entstehen rechtsextremer Orientierungen ist ein notwendiger Baustein dessen. Hieran anschließend möchte ich in den folgenden Jahren gemeinsam mit Kolleginnen am IREX eine praxeologische, wissenssoziologische Forschung voranbringen. Was meine ich damit? Es dauert jetzt auch nicht lange. Mit dieser Perspektive wird es möglich, Hinwendungsprozesse in den Rechtsextremismus mehr perspektivisch zu analysieren und die Bedeutung der Ideologie oder Weltanschauung auf der Ebene alltagspraktischen Wissens zu verstehen. Das würde ich sagen, ist das Spezifische dabei, und ich würde sagen, damit sind besondere und eben auch notwendige Perspektiven verbunden. Einstellungen werden ganz allgemein und somit eben auch beim Rechtsextremismus oft auf der Ebene kommunikativen Wissens, also auf der Ebene politischer Aussagen, verhandelt. Also man sieht es, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie an Fragebögen in der Einstellungsforschung denken, ja. mit einem methodologischen Ansatz, der jetzt aber Rechtsextremismus auf der Ebene von Orientierung untersucht, versteht man diese vielmehr als handlungsleitend, als vorreflexiv, etwas, was ich gar nicht unbedingt sofort mitteilen kann. Das heißt, die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und deuten, erlernen wir eben in unserer Primärsozialisation oder auch im späteren Lebenslauf, beispielsweise in sozialen Bewegungen. Wir ähneln uns dabei im alltagspraktischen Miteinander an. Das heißt, auch bei rechtsextremen Orientierungen handelt es sich also weniger um das Aneignen oder nicht ausschließlich um das Aneignen von theoretischem Wissen, vielmehr um das Anähneln an zum Beispiel eine empathische Hinwendung zu Opfern von Antisemitismus im Holocaust oder in der Gegenwart, wenn sie zum Beispiel in jüdischen oder solidarischen Familien aufwachsen oder leben. Oder auch möglich, und hier bin ich näher dann am Rechtsextremismus, wenn sie über Sprache die Art und Weise des Denkens in Verschwörungsideologien am Abendbrottisch regelmäßig kennenlernen und sich hieran anähneln. Das also in ihre eigene Wahrnehmung und Sprechen übernehmen. Das heißt, es handelt sich hier insofern bei dem Wissen, das ich für wichtig erachte, mit in den Blick zu nehmen, um Wissen, was letztendlich anschlussfähig ist für rechte Ideologie auf der alltagspraktischen Ebene. Wenn man das jetzt übersetzt, und damit komme ich dann wirklich zum Ende, für das pädagogische Handeln, so bedeutet dies, dass mit einer rekonstruktiven Wahrnehmungshaltung entsprechende Orientierungen rekonstruierbar und besprechbar werden können. Insofern eröffnen sich sowohl für die Forschung als auch für die Praxis der Bildungsarbeit Handlungsoptionen. Ich würde beides trotzdem trennen, aber beides eröffnet hier Optionen. Wenn wir zurückdenken an die eingangs geschilderte Interviewsituation zwischen dem Sozialpädagogen Herrn G. und Frau Zschäpe, so würde dies bedeuten, die rassistische Aussage von Zschäpe als solche wahrzunehmen und sich dazu deutlich zu positionieren. Gleichzeitig wäre es das Ziel, also zu entgegnen, ne? Gleichzeitig wäre es das Ziel, nach der Funktion einer rechten Hinwendung zu fragen und diese eben auf der Ebene des impliziten Wissens zu rekonstruieren und auf dieser Ebene darauf zu reagieren. Das erscheint mir sinnvoll auch auf der Ebene pädagogischen Handelns, weil sie dann wirklich anschließen auf der Ebene, wo diese Einstellungen, Orientierungen auch tatsächlich entstehen und verortet sind. Das kann dann zum Beispiel im pädagogischen Diskurs auch noch Handlungsoptionen eröffnen, wenn sie sich nicht in Kampfdiskussionen verstricken über das richtige Wissen, sondern eben auf so einer alltagspraktischen Ebene Handlungsoptionen eröffnen können. Insofern geht es letztendlich darum, Lern- und Bildungsprozesse zu unterstützen, die letztendlich zu einer Abwendung aus einem rechten Milieu, also sozusagen einem Ausstieg, führen. Insofern geht es um eine ausstiegsorientierte Arbeit. Vielen Dank.
Sagt die Erziehungswissenschaftlerin Heike Radwan in ihrem Vortrag mit dem Titel Erklärungsansätze für das Entstehen extrem rechter Orientierungen. Antworten und Begrenzungen der politischen Bildungsarbeit. Gehalten hat sie ihn am 15. Januar 2025 an ihrer Uni, also der Uni Tübingen, im Rahmen der Reihe Rechtsextremismus erforschen und entgegentreten. Wir haben im Hörsaal auch schon andere Vorträge aus dieser Reihe gesendet. Wir verlinken in den Shownotes dazu. Und ich könnte euch aber auch sehr gern noch diesen Hörsaal hier empfehlen. Auch darin geht's um Bildung, genauer gesagt um Bildungsaufstieg, um Menschen, die an der Uni sind und sich dort deplatziert fühlen.
Wie erzählt man denn eigentlich vom Bildungsaufstieg? Gibt's etwas zwischen vielleicht einer Elendserzählung, nur weg vom Herkunftsmilieu oder einer heroischen Erfolgsgeschichte, wie wir sie vielleicht von J.D. Vance kennen?
Ich habe von dieser Arbeit gelernt, was für ein demütigender Ort die Universität sein kann. Also der Ort, an dem ich mich relativ wohlfühlen kann.
Dieses Gefühl des Unbehagens bezeichnet Sarah Ahmed als Hypervisibilität, wenn schwarze Körper in weißen Räumen leben und herausstechen und dadurch sich fehl am Platz fühlen.
Scham über ihre soziale Herkunft und den damit verbundenen Habitus. Scham auch über diese schleichende Entfremdung vom Herkunftsmilieu. Die Scham auch über die Erfahrung des Scheiterns.
Verlinken wir auch. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.